Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Heute erzählt uns Miriam Stein von Weisen Frauen. Miriam Stein ist Autorin und Journalistin und ich habe sie durch das Buch Die gereizte Frau kennengelernt. Darin erzählt sie von den Wechseljahren. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann empfehle ich es euch wärmstens. Zusammen mit Women on Fire von Sheila DeLis war Miriams Buch ganz entscheidend daran beteiligt, dass ich mich dann so intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Und wenn ihr schon im Buchladen seid, dann kauft euch auch gleich noch ihr neues Buch, Weise Frauen. Darin erzählt Miriam, wie wir Frauen wieder Zugang zu unserer natürlichen Weisheit bekommen können und begibt sich auf Spurensuche. Dafür hat sie viele weise Frauen in vielen unterschiedlichen Kulturkreisen besucht. Davon erzählt uns jetzt Miriam Stein bei 50 über 50. Miriam, du bist wieder da. Ich freue mich.
Hallo, Stefan. Vielen Dank für die zweite Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank für dein neues Buch, Weise Frauen.
Gerne. Ich wollte fragen, ich bin überhaupt nicht 50, ne? Also ich bin nicht...
Ich weiß, aber ich habe den Podcast jetzt geöffnet. Es dürfen auch andere weise Menschen, die noch nicht 50 oder schon 100 sind, auch hier hinkommen. Es ist gar kein Problem mehr. Alles ist möglich. Also herzlich willkommen. Dein neues Buch heißt Weise Frauen. Was ist deine ganz persönliche Weisheitsdefinition?
Die ist dynamisch. Ich glaube nicht, dass ich eine feststehende Weisheitsdefinition habe. Bei mir hat es im Augenblick ganz viel mit Kontrolle zu tun und im Loslassen selbiger. Weil ich einfach dazu neige, alles kontrollieren zu wollen, was mein eigenes Leben angeht. Gar nicht unbedingt, was zum Beispiel mein Sohn angeht oder andere Leute angeht, aber was mich angeht, das ist alles sehr streng. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Kontrolle geht mir verloren, dann bin ich so ein bisschen im kopflosen Huhn-Modus. Und das ist nicht weise. Weil was man für Weisheit braucht, ist auf jeden Fall eine innere Ruhe, man braucht eine Offenheit, man braucht das Talent zuzuhören. Und das habe ich nicht, wenn ich wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend laufe, weil ich das Gefühl habe, mir schwimmen alle Fälle weg. Deswegen hat für mich persönlich, das ist ja deine Frage, wirklich Weisheit viel damit zu tun, die Kontrolle über Dinge loszulassen, die ich nicht beeinflussen kann.
Ja, das ist natürlich sehr weise, nur das ändern zu wollen, was man auch selber ändern kann, was in seiner Macht steht natürlich, ne? Aber wenn wir es jetzt mal auf den Alltag runterbrechen, wie sieht das denn dann ganz praktisch bei dir aus, wenn du den Kopf verlierst? Was bringt dich dazu?
Ich bin total ungeduldig. Das ist mal das Erste. Ich kann eben schwer abwarten und gucken, wie die Dinge sich so natürlich bewegen, wie man so schön sagt, und versuche dann halt meine eigenen Tools anzuwenden. Und dann werde ich fahrig, also wirklich fahrig. Und dazu kommt einfach, dass ich tatsächlich mehr Probleme damit habe, mich an Dinge zu erinnern, Sachen so im Kopf auf die Reihe zu kriegen. Und dazu muss man so ein bisschen sagen, ich komme von einem mentalen Ort, an dem ich keinen Kalender brauchte und keine Erinnerung. Also ich hatte so ein fast fotografisches Gedächtnis. Das war auch zu viel. Das war nicht gut für die Weisheit rückwirkend, würde ich sagen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das so ein bisschen verflüchtigt. Aber im Augenblick weiß ich dann oft nicht, was ich eigentlich tue. Und dann verliere ich so die Kontrolle. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich nicht nur vergessen, mir irgendwie mein Östrogen-Dings drauf zu schmieren oder irgendwas einzunehmen. Ich habe vergessen, meine Handschuhe einzupacken. Ich habe vergessen, in der S-Bahn mein Ticket zu lösen, das ich auf der App hatte. Einfach vergessen. Also kurz bevor ich bei dir ausgestiegen bin, fiel mir plötzlich ein, dass ich total locker schwarz gefahren bin, weil ich es vergessen habe. Mhm. Und dann werde ich kopflos. Dann denkst du, oh Gott, was, wenn ich jetzt kontrolliert werde? Oder ich werde so ein bisschen nachtblind. Und dann, ich bin sowieso nicht so gut. Also ich kann mir wahnsinnig gut Straßennamen merken, aber ich habe keinen natürlichen Orientierungssinn. Und wenn ich dann abends unterwegs bin und wie gesagt alles so ein bisschen gleich aussieht, dann verlaufe ich mich in der Stadt. Wenn es dann noch schneit oder so, dann ist es vorbei. Und anstatt zu denken, okay, gut, ich gucke jetzt auf Google Map und konzentriere mich mal darauf, wo der blaue Punkt hin will. Oh, ich könnte nie wieder nach Hause.
Okay, also da richtig so absolute Gedanken.
Ja, und das ist unweise. Wenn man das hat, das ist Panikmodus im Gehirn. Da ist das Einzige, was noch zählt, Survival. Und da kommt eben keine Weisheit mehr durch.
Und was machst du in solchen Momenten?
Tief einatmen. Angst kann man wegatmen. Angst sitzt in der Brust und sobald man darüber hinwegkommt, wird man sofort ruhiger. Aber ja, ich versuche halt, mich zu fragen, warum mich das in so eine Panik versetzt. Mhm. Und warum ich dann wie ein kopfloses Huhn durchs nächtliche schneiende Schöneberg laufe, anstatt einfach mich kurz zu konzentrieren, zu orientieren. Du musst einfach nur links die Straße runterlaufen und dann bist du schon wieder am Wittenbergplatz.
Und hast du die Antworten schon gefunden? Also warum du in diesem Modus verfällst?
Ja, ich glaube, ich habe da ganz viele unterschiedliche Antworten drauf. Aber ich glaube, wie gesagt, gehen lassen, Kontrolle gehen lassen, wäre schon mal eine gute Maßnahme.
Du bist ja auf den Titel deines Buchs oder auch auf die Beschäftigung gekommen durch ein ganz besonderes Erlebnis in Amsterdam, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf diese Reise.
Ich habe in der Recherche für das Buch Weise Frauen ganz viel über Frauen in der Historie, aber eben auch nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt recherchiert. Was haben Frauen eigentlich so gemacht? Diese, was, 18.000 Jahre Menschengeschichte, haben die wirklich schon in der Höhle im Patriarchat gewohnt? Hat da Wilma gekocht und Fred irgendwie zwangsvergewaltigt? Oder war das vielleicht gar nicht so? Ja. Ich habe mich da sehr viel mit Quellen beschäftigt, mit ganz unterschiedlichen Quellen aus verschiedenen Teilen der Welt. Und man kommt immer wieder dahin zurück, dass Frauen so ein bisschen für die Kommunikation zwischen der, nennen wir es, hiesigen Welt und der Geisterwelt, also dem Spirituellen, zuständig waren. Das hat damit zu tun, dass sie Leben geben können und dass man vermutlich gedacht hat, die Person, die Babys in die Welt bringen kann, kann auch mit Geistern oder Naturkatastrophen kommunizieren. Das fand ich total interessant, weil das ist eine mächtige Position. Das ist keine untergeordnete Position. Und ich habe mich halt immer gefragt, ob denn wirklich diese Vorstellung, dass man tatsächlich untergeordnet ist und angepasst sein muss und immer liebenswert sein muss, ob das tatsächlich das Frauenbild von immer war, oder ob das was Neues ist. Und ob das vielleicht auch nur europäisch ist oder ob das was damit... Und wie gesagt, über all diese Dinge kam ich eben zu den, man nennt die ja heute Schamaninnen. Das ist ein Wort, das relativ jung ist. Das ist auch erst so 200 Jahre alt. Und die haben halt in vielen Teilen der Welt sehr lange, wenn ich diesen Quellen Glauben schenken darf, mit Halluzinogenen gearbeitet. Und zwar nicht als Droge, das ist ganz wichtig, das ist ganz neu. Das kommt wirklich erst aus den 60er, 70er Jahren, dass man überhaupt zum Spaß Halluzinogene genommen hat. Das war eine Medikamentierung in vielen, vielen unterschiedlichen Kulturen, in allen Teilen der Welt, tatsächlich in archäologischen Funden gefunden werden. Ich kann mal kurz erklären, wie man sowas findet. Und zwar findet man eine Dose auf Menorca, wo wirklich sehr alte Haare drin waren. Also wirklich über 5000 Jahre, glaube ich, sogar älter. Steht genau im Buch, die genaue Zahl, wie alt sie sind, stehen im Buch. Und heute kann man Haare ja analysieren. Und man konnte nicht mehr bestimmen, ob die von Männern oder Frauen kommen, weil ein Follikel fehlte, Aber man konnte genau sehen, was die so konsumiert haben. Und die haben halt über mehrere, also über einen langen Zeitraum, bestimmt über ein Jahr, wirklich krasse Mischungen von Halluzinogenen konsumiert. Und die haben eben auch die Archäologin, die das gefunden hat, eine spanische Archäologin, hat eben gesagt, das sind auch so spezifische Mischungen, das kann nicht random gewesen sein. Das kann nicht irgendwie, oh, ich beiß jetzt mal kurz in den Kaktus und in die Wurzel und hab hier einen schönen Abend, sondern das war sehr, sehr spezifisch. Und deswegen geht man einfach davon aus, dass Halluzinogene eben in Zeremonien als Heilmittel immer schon benutzt wurden. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Es gibt im Augenblick unheimlich viel Forschung zu dem Thema, neurobiologische Forschung. Man spricht von der sogenannten Neuroplastizität. Das heißt, wir haben Synapsen im Kopf und die verbinden sich. Und je älter wir werden, desto weniger verbinden sie sich und dadurch wird das Gehirn weniger plastisch. Und also ganz vereinfacht erklärt. Und durch Halluzinogene kann das eben, können sich neue Synapsen verbinden. Und deswegen ist das tatsächlich in den letzten Jahren in unterschiedlichen Teilen der Welt erforscht worden und immer wieder in sehr wissenschaftlichen Settings an Menschen ausprobiert worden. Ich habe das alles total interessiert verfolgt, weil es mich einfach interessiert, was in dem, was Freud unser Unterbewusstsein genannt hat, eigentlich schlummert. Weil wir wissen alle, das merken wir ja auch, man träumt Dinge, der Körper erinnert sich an andere Dinge als der Kopf, man kriegt alte Gewohnheiten nicht raus. Was löst es aus? Und wie sind Menschen und Frauen eigentlich vor der industriellen Revolution damit umgegangen? Und die Dinge, die ich empfehle, die probiere ich total gern aus. Und deswegen war ich im Jahr 2023 in Amsterdam in einer Klinik von einem Psychiater und einer Therapeutin, die dort legale ich glaube, man darf das nicht psychedelische Therapie nennen, aber eigentlich eine therapeutisch begleitete, legale psychedelische Erfahrung anbieten.
Mhm. Okay. War das für dich eine große Hürde, dahin zu fahren? Also hattest du Bedenken oder warst du einfach nur neugierig? Wie war der Entscheidungsprozess, sowas zu machen? Ist ja nicht irgendwas.
Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich war einfach nur wahnsinnig neugierig. Mich interessiert einfach, was in mir steckt, was ich nicht sehe und nicht weiß. Es gibt ja mittlerweile auch sogenannte epigenetische Thesen, nach denen zum Beispiel Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg an die weiteren Generationen vererbt werden, weil wenn ein Mensch so stark traumatisiert wird, dann verändert sich tatsächlich die Erbsubstanz. Und das steht, glaube ich, ziemlich sicher, die These heute. Und das würde ja einfach heißen, dass wir Dinge von unseren Vorfahren mitbekommen, die eben nicht nur den genetischen Bauplan im Sinne von, wie sehe ich aus und was kann ich bitter schmecken, sondern eben auch im Sinne von Erlebnissen ist. Und das ist ja im Grunde, bringt uns wieder zurück zu den Schamaninnen und zu der Geisterwelt. Das ist natürlich ein ganz anderer Wortschatz, aber es meint eigentlich was Ähnliches. Mhm. Also wie, in welcher Erbfolge stehe ich, eben nicht nur familiär genetisch, sondern auch kulturell. Mhm. Und ich war einfach so gespannt und ich bin so gespannt und ich würde in jede Zeitmaschine sofort steigen. Deswegen, ich hatte gar keine Angst.
Okay, und wie lief das dann ab da?
Das ist ein dreitägiges Retreat und man wird vorbereitet. Es gibt auch vorher einen Vorbereitungscall. Man wird auch quasi erstmal angeguckt, ob die mit ihrem professionellen Wissen glauben, ob man psychisch das stemmen kann. Ich glaube, man wird kategorisch abgelehnt, wenn man keinerlei Therapieerfahrungen hat. Mhm. Deswegen ist man so ein bisschen vorbereitet. Man hat ein Anamnesegespräch, wo die Therapeutin so ein bisschen rausfindet, was kommen könnte in dieser Reise, damit sie entsprechend reagieren kann. Deswegen erzählt man mal so ein bisschen kurz, wie die Familiengeschichte ist und dann kommt man an. Man detoxt tatsächlich, damit der Magen damit umgehen kann. Dann macht man im Grunde sowas wie eine kleine Familienaufstellung, aber mit so Matroschka-Puppen. Mhm. Und man stellt nicht die Familienkonstellation auf, sondern die eigene Persönlichkeit. Mhm. Was ist der größte Anteil? Was ist der kleinste? Wie gucken die einander an? Mhm. Und das ist quasi die Vorbereitung. Und am nächsten Tag ist dann die Reise. Da nimmt man dann eine unfassbare Menge an halluzinogenem Stoff. Psilocybin heißt dieser Stoff. Den gibt es auch synthetisch. Für die klinischen Trials, für die Studien wird das tatsächlich auch synthetisch verabreicht. Und was die verabreichen, ist eine gezüchtete Form von sogenannten Magic Mushrooms, das heißt Magic Truffles. Und der Vorteil daran ist, dass die eben ziemlich genau wissen, wie viel da drin ist. Mhm. Weil wenn du so einen Mushroom irgendwo pflückst und den trocknest, dann ist halt so ein bisschen, Mutter Natur sagt halt, wie viel da drin ist. Und das ist natürlich für so ein kontrolliertes Setting, da haben wir es wieder Kontrolle, schwer möglich. Und dann isst man das. Man isst es tatsächlich, was ich auch gut finde, weil das in den traditionellen Zeremonien wurde es auch verzehrt. Schmeckt nicht lecker. Und dann taucht man ab.
Wohin?
In den eigenen Körper, in das eigene Bewusstsein, wie man das auch immer definieren möchte. Ich glaube, das kann jeder für sich selber definieren. Ich glaube, körperbetonte Menschen würden eher sagen, sie reisen in ihren Körper. Eher kopflastige Menschen wie ich würden halt sagen, sie gehen in ihr Unterbewusstsein. Aber man weiß ja nicht, man muss vorher eine Frage formulieren.
Was war deine Frage?
Ich wollte, glaube ich, wissen, wie ich in der Abfolge meiner Vorfahrinnen stehe. Und ich bin adoptiert, das heißt, ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin in Südkorea geboren und ich kenne weder meine Eltern noch meinen Geburtsort noch mein Geburtsdatum. Meine Frage war natürlich, wie sah mein Leben aus, bevor ich nach Deutschland kam?
Mhm. Hast du eine Antwort gefunden?
Ich habe eine Antwort bekommen und was es natürlich macht, also wenn man nochmal ganz kurz in diese neurobiologische Ebene gehen kann, das Gehirn wird mit Serotonin geflutet. Das heißt, man fühlt in erster Linie viel mehr, als man sonst fühlt. Und was ein Mensch wie ich, wie gesagt, kopflastig, eher kontrolliert, fühlt sehr dosiert, sag ich mal. Bin nicht so ein Fühler, ich bin eher so ein Macher und Denker. Deswegen ist natürlich ein Kontrollverlust führt dazu, dass ich ganz viel fühle und nicht mehr weiß, wie der Kopf weiß nicht mehr, wo er hin soll. Er ist wirklich, also ich bin das sprichwörtliche kopflose Huhn. Mhm. Und deswegen fühlte ich einfach tatsächlich, was ich als Baby gefühlt habe, als ich ausgesetzt wurde. Und das klingt jetzt total abstrakt und wahnsinnig eso und so. Es ist aber tatsächlich sehr real. Man kann sich das schon wie einen sehr realen Traum vorstellen, in dem man wahnsinnig viel fühlt. Mhm. Ich habe mich einfach unglaublich alleine gefühlt. Ich hatte wahnsinnigen Durst und es war wahnsinnig dunkel und mir war unfassbar kalt. Und das muss man ja auch erstmal einordnen, weil natürlich diese Vorstellung von Halluzinogen, da denkt man, man sieht irgendwie crazy Bilder und Farben und sowas, das war erstmal überhaupt nicht. Ich habe nur dunkel gesehen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich wäre allein auf der Welt. Also allein im Universum. Und das ist natürlich echt hart. Und das kommt in so Wellen, so ein bisschen wehenartig. Hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Geburtsprozess. Und man spürt irgendwann, wenn man so ein paar von diesen Wellen, emotionalen Wellen gehabt hat, auch wann die nächste kommt.
Und spürst du die Wellen auch im Nachhinein noch?
Ja, aber natürlich nicht mehr so doll. Ich merke das manchmal, wenn ich aufwache aus schlechten Träumen, dann kommen so Wellen von Panik. Aber nein, in dieser ausgeprägten Form natürlich nicht.
Mhm. Aber hast du seitdem anderen Zugang zu deinen Gefühlen? Also gibt es auch irgendwas, was du selber tun kannst? Du hast eben schon vom Atmen gesprochen, aber was sind so deine Hilfsmittel, um vom Kopf auch in den Körper zu kommen? Weil das hat ja für dich eine total große Funktion gehabt, diesen Prozess zu durchleben.
Klar, es gehört auch zur Weisheit tatsächlich, seine eigenen Gefühle ehrlich einzuordnen. Mhm. Das ist tatsächlich laut der Weisheitsforscherin Judith Glück auch eine Definition von Weisheit, dass eben die weise Person weiß, was die Person wirklich und wahrhaftig fühlt und sich nicht irgendwas
vormacht.
Und ich glaube, für mich ist das schwer zu fühlen, weil ich mir das Gefühl habe, dann kann ich eben nicht mehr kontrollieren, dann bin ich nicht mehr, wie man früher gesagt hat, Herr im eigenen Haus, Dame im eigenen Haus, weise Frau im eigenen Haus. Also gerade in den Wochen danach, das hält an, es geht nicht sofort weg. Gab es auf jeden Fall so Wellen von Emotionen, auch in Momenten, wo ich sie nicht haben wollte, ich im Straßenverkehr angemacht wurde oder so weiter. Es wird weniger, aber ich glaube, alle kennen diese Wellen, ehrlich gesagt. Alle kennen diese Wellen, und zwar, wenn man sauer wird. Wenn du zum Beispiel merkst, dass irgendjemand was macht, was eine Instant-Wut auslöst. Ob das jetzt die Vorfahrt nehmen ist oder den Parkplatz wegnehmen oder Partner, der irgendwas hat fallen lassen, das Kind, das irgendwas macht. Und man merkt es ja, wenn die Wut ansteigt. Ich glaube, das ist das. Also wenn man sich das mal so kurz vor Augen fühlt, wie man sich dann fühlt, kurz bevor man den Mund aufmacht und schreit oder eben nicht schreit und irgendwas Passiv-Aggressives macht, aber bevor man reagiert, so fühlt sich das an, wenn eben so eine Emotionswelle kommt.
Werbung. Als ich Selpi entdeckt habe, bin ich fast vor Freude ausgeflippt. Und ich habe all meinen Freundinnen davon erzählt und jetzt seid ihr dran. Aber von vorn. Ich freue mich heute, Selpi als meinen Werbepartner hier bei 50 über 50 zu haben. Selpi ist eine Plattform, die Secondhand-Kaufen und Verkaufen ganz einfach macht. Also, mein Sohn wächst wie wilde Bohnen und die Hosen, die sind ständig zu kurz. Früher habe ich seine zu klein gewordenen Sachen zum Secondhand-Laden gebracht. Das fand ich immer etwas lästig, denn ich musste alle Sachen einzeln zeigen, einen Preis festlegen, bla bla bla. Dann habe ich eine Online-Plattform entdeckt und habe jedes einzelne Teil fotografiert, mit einem Text beschrieben und hatte bei jedem Artikel Rückfragen, die ich beantworten musste. Und jetzt? Ja, jetzt habe ich Selpi. Und Selpi übernimmt das alles. Und das geht so. Ich bestelle eine Versandtasche, packe alles rein, was nicht mehr passt und bringe es gesammelt zu der Post bei mir um die Ecke. Wenn ich nicht möchte, habe ich mit Preisgestaltung, Kundenkommunikation, Versand und dem ganzen Schnickschnack einfach gar nichts mehr zu tun. Das Einzige ist, dass ich mir in meinem Profil meinen Anteil aus meinen Verkäufen auszahlen kann. Katsching! Und andersrum funktioniert es genauso. Ich kann mit professioneller Kommunikation geprüfte gebrauchte Kleidung, aber auch Deko oder eine gebrauchte Küchenmaschine kaufen. Ich mag Selpi wirklich sehr. Und natürlich schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes, dass ihr mit dem Code ZELL50 zwei Versandtaschen gratis bestellen könnt. Zum Ausprobieren. Danke an meinen Werbepartner Selpi für die Unterstützung dieses Podcasts. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Holistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Holistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 cm pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon eine 250.000 zufriedene Kundinnen. Holistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Holistic oder Holistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50 über 50, 50 UEBER 50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Holistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Und hat das auch was mit Unterdrückung zu tun? Weil ich kenne es bei mir zum Beispiel mit Wut. Also ich lerne jetzt langsam, die zuzulassen, aber es hat immer ganz viel mit Deckeln und Unterdrücken zu tun. Ist das bei dir mit diesen Emotionen, die dann hochkommen, auch so? Also dass das dann so stark wird, weil eigentlich der Deckel viel zu schwer ist, der drauf liegt?
Wenn man auf dieser Reise ist, gibt es keinen Deckel mehr. Dann fliegen halt all diese Gefühle, die du deckelst, dir ungedeckelt um die Ohren.
Krass.
Und deswegen bin ich auch ein kopfloses Huhn, wenn ich die Orientierung sprichwörtlich irgendwo verliere, weil ich nichts deckeln kann. Und ich glaube halt, dass natürlich hat in unserer Generation gerade Mädchen gelernt, ihre Emotionen zu deckeln, dass sie die schwach machen und so weiter. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich die anguckt, also Männer und Frauen. Dass Männer durchaus auch ganz, ganz ehrlich auf ihre Gefühle schauen und sich die einfach angucken. Mhm. Was fühle ich hier und warum fühle ich das? Warum bin ich jetzt sauer? Warum habe ich Machtansprüche? Warum habe ich Besitzansprüche? Das ist ja an sich, ist das Gefühl weder gut noch böse.
Mhm.
Es ist einfach nur da.
Mhm.
Und ich glaube halt, wenn man die zu stark moralisiert, egal in welche Richtung, dann fängt man halt an zu deckeln und dann fängt man auch an, sich was vorzumachen. Und deswegen, oder man denkt halt, man kann ganz ohne Gefühle, so wie ich. Ha! Ja. Und ich glaube halt, dass das für mich persönlich total wichtig ist und gerade im Prozess von Weisheitssuche eben tatsächlich das auszuhalten und zuzulassen, dass dieses Gefühl jetzt da liegt, auch wenn ich es vielleicht echt nicht mag. Und wenn ich auch echt mich nicht sehe mit diesem Gefühl, aber es ist ja trotzdem da, dass man einfach guckt, okay, warum bist du da? Was willst du mir erzählen und wie gehen wir jetzt miteinander um?
Du fährst jetzt nochmal hin.
Ich fahre im Februar nochmal hin, ja.
Was ist deine Frage?
Meine Frage ist, erstens, wie ich weniger kontrollieren kann und wie ich aufhören kann, mich für alles zu schämen. Lustigerweise war diese Pilzgeschichte meine letzte Reportage für das Magazin Harper's Bazaar. Da war ich 10 Jahre Kulturchefin. Ich habe das sehr gerne gemacht und habe dann, nachdem die gereizte Frau rauskam und tatsächlich ein Überraschungserfolg wurde, das muss man immer wieder sagen, das war nicht absehbar damals. Es war nichts, was kalkulierbar war. Keiner wollte was über die Wechseljahre wissen. Es war schwer, das Buch unterzubringen, weil diverse Verlage sagten, wieso, aber da gibt's ja schon das Buch von Sheila Delis, da steht ja schon alles über die Wechseljahre drin. Und dann hat ja gerade diese Journalistin Darcy Steinke dieses Buch namens Fliegende Hitze rausgebracht. Das ist ja die kulturelle Seite. Was will denn jetzt Miriam Stein uns noch Neues über die Wechseljahre erzählen?
Mhm.
Und dann explodierte das ja so ein bisschen und das war so unvorhergesehen für mich, ja, dass ich so dachte, oh, okay, gut, vielleicht öffnet sich ja jetzt nochmal eine ganz andere Tür. Und dann habe ich tatsächlich nach 10 Jahren meinen Job gekündigt, auch ohne neuen Job, tatsächlich so mit diesem Gedanken. Was wäre eigentlich, wenn ich diese ganze Energie, die ich in diesen Job stecke, in mich selber investieren würde? Wo wäre ich denn da? Und diese Reise nach Amsterdam und die Reise in mich, in mein Unterbewusstsein, in meinen Körper, war die letzte Reportage für Harper's Bazaar und die erste fürs neue Buch. Das war so die Brücke. Und ich bin jetzt haben wir 2025, jetzt ungefähr 1,5 Jahre freiberuflich. Und das ist ja so toll, wenn man so einen Satz sagt, ne? Dann packe ich meine ganze Energie in mich.
Mhm.
Ja, das fiel mir über oder das fällt mir echt nicht leicht. Mhm. Mir fiel halt, ich habe halt jetzt gelernt, dass es mir sehr viel leichter fiel, in ein namhaftes Magazin, in einen großen Medienkonzern ganz viel Energie zu stecken als in mich, weil wer hat mir eigentlich die Erlaubnis gegeben? Und was mache ich eigentlich damit, wenn ich diese Energie in mich investiere? Und ist das eigentlich erlaubt? Und das hatte ich überhaupt nicht, auch interessanterweise gar nicht, auch wieder nicht vorhergesehen, dass mir das passierte. Das passt natürlich zur Weisheitssuche ist, wie gehe ich eigentlich damit um? Und diese Frage würde ich jetzt eben ganz gerne nochmal an die Substanz weiterleiten.
Ich meine, die Antwort ist natürlich super individuell, aber diese Fragestellung ist schon fast kollektiv für unsere Generation, oder? Also ich kenne das auch sehr, sehr gut. Wer gibt mir jetzt das Recht, ein Buch zu schreiben? Wer gibt mir jetzt das Recht, einen Podcast zu machen? Warum sollte ich das machen? Warum will meine Stimme jetzt gehört werden? Ich finde, dass ganz, ganz viele Frauen, die ich kenne, in diesen Prozessen stecken.
Genau, und das ist halt ein total schwieriger Prozess und sicherlich total individuell. Und für mich war der dann tatsächlich oder ist der ongoing überraschend schmerzhaft. Mhm. Es ist halt so interessant, wenn man über dieses ganze Thema Empowerment nachdenkt. Dann kriegt man halt so einen Satz, ja Miriam, was ist denn, wenn du bist irgendwie so gut in deinem Job, wenn du das alles da reinsteckst, dann wirst du irgendwie ein Weltstar und so. Und ja, klar, geil, super, mach ich jetzt. Ich bin voll empowered. Aber das reicht nicht. Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ist Ungeduld. Ne? Und dann glaubt man ja wirklich, egal wie viel Bücher man gelesen hat oder egal wie viel man über das Leben weiß, und deswegen bin ich immer noch sehr auf der Suche nach der Weisheit, ist halt, dass man denkt, das passiert dann wie ein Schnitt. Wie der Weg durch die Zaubertür. So, ich bin jetzt nicht mehr angestellt und jetzt werde ich ein Weltstar.
Es ist schön, dass du ein Weltstar werden möchtest.
Nee, ich übertreibe natürlich.
Ich weiß, aber es klingt einfach wahnsinnig schön.
Aber es ist halt, es ist kindlich. Also ich denke rückblickend über mich nach und denke, wie naiv ich war. Mhm. Und dass das natürlich auch wieder ein Prozess ist und dass das im Grunde, ne, jetzt kommen so tolle Weisheitsbilder, jeder Samen, den man sieht, den muss man irgendwie ein bisschen pflegen und bis die Pflanze, und es stimmt ja leider, es ist ja tatsächlich, und da ist man wieder zyklisch, dafür braucht es irgendwie mindestens 3 Jahreszeiten, bis so ein Samen aufgeht, dazu braucht es bestimmte Wetterverhältnisse und Witterung und so weiter und so fort, und die Geduld muss man halt aufbringen, sonst würde man eben keine nicht ernten. Und diese Vorstellung, dass man eine Pflanze so lange manipuliert, bis sie schießt, blüht und sofort Früchte trägt, das ist ja in dem zyklischen Prozess von Leben, da muss noch jemand zum Bestäuben vorbeikommen und so weiter und so fort, nicht vorgesehen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil von Weisheit, dass man das versteht. Dass es eben tatsächlich nicht von jetzt auf gleich geht. Dass man das auch nicht mit richtig aggressivem Handeln vorantreiben kann, sondern dass man das einfach aushalten muss, dass es tatsächlich diesen vorgegebenen Zyklus gibt, der eben, ob er aus Jahreszeiten steht oder aus Menstruation oder aus Tod und Leben, das ist völlig egal, aber da kommen wir einfach nicht raus.
Warum hast du dich in dem Buch auf weibliche Weisheit spezialisiert?
Ich habe mich in dem Buch auf weibliche Weisheit spezialisiert, weil ich glaube, dass man die tatsächlich stiefkindlich behandelt, und zwar immer noch, und zwar wir alle, also nicht nur Männer, also es ist auch keine Anklage gegen Männer oder die Behauptung, Männer könnten nicht weise sein oder die männlich konnotierte Weisheit, die gehört jetzt abgeschafft. Im Gegenteil, ich liebe die Philosophie und die sollen bitte alle weitermachen. Ich finde das ganz toll, ich würde es gerne vervollständigen, mhm. Weil, ne, da ist man wieder bei der Balance, wie sähe die Welt aus, wenn man das Wissen, das weiblich konnotierte Wissen, also tatsächlich, ne, Fürsorgen, Nähren, Gebären etc., wenn man das einfach als Gedöns abtut. Und ich meine, wenn man mit Frauen unserer Generation spricht, hört man ganz oft, oh Gott, das ganze Wissen meiner Oma und meiner Mama, das stirbt jetzt mit der Generation meiner Mutter. Plötzlich kriegen die Leute Panik. Mhm. Oder junge Mütter sagen, das ist überhaupt kein Allgemeinwissen, wieso hat mich keiner darauf vorbereitet? Mhm. Weil einfach dieses Wissen nicht als würdig gesehen wurde, um weitergegeben zu werden. Es sei denn, ein Erziehungswissenschaftler schreibt es in ein Buch und sagt, so werden unsere Kinder keine Diktatoren. Ja. Und ich habe einfach gedacht, nee. Und ich meine, letztendlich hat der Feminismus aus historischen, total richtigen und nachvollziehbaren Gründen eben auch seinen Anteil daran, dass eben sagt, nee, dieses Waschen und dieses Kochen und dieses Cupcake-Backen, das braucht echt kein Mensch. Hier, erwerbstätig, Karriere, Erfolg, persönlicher, individueller Erfolg. Das ist es. Und das ist auch total wichtig. Wir leben ja in einer Welt, die nur mit Geld funktioniert. Und wenn man kein Geld hat und sich total chill fühlt, dann stirbt man leider trotzdem. Und deswegen ist das mit der Erwerbstätigkeit auch total wichtig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir, und da kommen Geschichten im Buch vor von einer italienischen Köchin, die mit acht Jahren in Italien angefangen hat, als Haushaltshilfe zu arbeiten. Und es war kein außergewöhnlicher Fall. Das war ganz normal, dass arme Töchter in Mittelstandsfamilien gingen, um zu arbeiten. Und das ist in Lateinamerika zum Beispiel auch so, dass indigene arme junge Frauen in Familien von brasilianischen, chilenischen, argentinischen Mittelstandsfamilien gehen und dort arbeiten. Nicht reiche Leute, keine Superreichen, ganz Leute wie du und ich, so wie man Reinigungskräfte zu Hause hat. Und diese Maria-Geschichte hat mir eine Freundin namens Luisa Weiß erzählt, The Wednesday Chef, eine ganz, ganz tolle Food-Autorin und Food-Bloggerin, die Maria kennt. Die hat eben, seit sie 8 Jahre alt ist, jetzt ist sie über 90, gekocht, gepflanzt, geerntet, sauber gemacht und Dinge im Haus gemacht. Mhm. Und das Wissen von Maria, das muss doch was wert sein. Es kann nicht sein, dass man einfach sagt, das ist irgendwie eine olle Hausfrau. Ich meine, das letztendlich schmücken sich Menschen, Frauen und Männer, Gott sei Dank mittlerweile, aber tatsächlich auch eher Männer mit dem Schatz der italienischen Küche. Wo kommt er denn her? Mhm. Und wir haben in den letzten 5 Jahren die Renaissance von Küche aus Lyon erlebt. Es kommt von Frauen aus Tavernen, die ähnliche Geschichten allerdings 100 Jahre vorher als Maria hatten, die nämlich Hausmädchen waren und dort in Bauersfamilien kochen gelernt haben. Mhm. Und das sind die Mütter von Lyon. Mittlerweile wird ihre Geschichte ab und zu erzählt, aber man denkt natürlich an Paul Bocuse. Auch zu Recht, ein großer Koch. Er hat von einer Frau gelernt.
Mhm. Was mich auch beeindruckt hat, das war schon klar, aber vielleicht kannst du das nochmal verdeutlichen, dass im Grunde in der Medizingeschichte ja Frauen auch eine total große Rolle eigentlich gespielt haben, aber in der Verwissenschaftlichung komplett exkludiert wurden. Warum war das so?
Es hat damit zu tun, dass es gab in der Antike eine ziemlich ausgeklüngelte Medizin in verschiedenen Kulturen, in Ägypten, bei den Sumerern, aber auch in Griechenland und in Rom. Und dann gibt es ein Loch. Und dieses Loch fand in Europa statt. Das heißt aber nicht, dass die Medizin nicht weitergemacht hätte. Die Medizin ist auf die arabische Halbinsel weitergegangen und hat dort sich prächtig weiterentwickelt. Und dann kam in Europa, langsam kam irgendwie der Kontinent wieder in Gang und dann kam im Grunde die Medizin zurück. Und irgendwann, das 12., 13., 14. Jahrhundert, hat sich im Grunde die akademische Medizin langsam gegründet. Und an dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, man muss studieren und in die Uni gehen, um Arzt zu werden, wurde halt gesagt, Frauen können das nicht. Frauen sind nicht in der Lage, intellektuell ein Medizinstudium oder überhaupt ein Studium hinzulegen oder überhaupt beschult zu werden. Es gibt aber genug Beweise, dass es natürlich Ärztinnen gab in der mehrtausendjährigen Geschichte vorher. Mhm. Und ich habe ein paar Beispiele gefunden. Die Beispiele hat eine Ärztin namens Dr. Kate Hurd. Dr. Kate Mead, Dr. Campbell, Dr. Kate Campbell, so. Die hat einen sehr langen Namen und irgendwo drin ist Hurd und Mead. Und am Ende steht Campbell, egal. War eine der ersten Ärztinnen, die in den USA zugelassen gearbeitet haben. Und sie hat lange praktiziert und als sie mit Ende 60 aufgehört hat zu praktizieren, ist sie ins Britische Museum gereist, nach London, und hat sich da 2 Jahre ins Archiv gesetzt und hat jede Quelle umgedreht, die irgendwas mit Frauen und Medizin zu tun haben. Und sie hat ein großes Kompendium geschrieben namens Frauen der Medizingeschichte und daher weiß man ein bisschen. Mhm. Und man weiß zum Beispiel, dass es eine ziemlich bekannte Königin bei den Sumerern gab namens Puabi und in deren Grabkammer man sehr viel Gold gefunden hat, deswegen ist sie so bekannt, aber eben auch Skalpelle und kleine Steintontafeln mit Keilschrift, wo tatsächlich medizinische Rezepte drauf waren. Und man hat damals eben die Dinge mit den Menschen begraben, die ihr Leben ausgemacht haben, damit sie die im Jenseits weiter praktizieren können. Mhm. Deswegen geht man davon aus, dass Puabi eben als Ärztin praktiziert hat.
Okay. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Weisheitsforscherin aus Österreich zurückkommen. Und zwar hat die ja so ein paar Parameter für Weisheit gegeben. Also Offenheit, guter Umgang mit Emotionen, Einfühlungsvermögen, kritisches Reflektieren und Überwindung der Kontrollillusion. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Jetzt hast du natürlich ein extremes Beispiel mit Amsterdam sozusagen hingelegt, aber hast du mit ihr ergründen können, was jeder von uns vielleicht auch im Alltäglichen tun kann, um diesen Attributen so einen Schritt näher zu kommen?
Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich darüber im Klaren ist, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, dass man zum Beispiel, wenn man nicht offen bleibt, wenn man nicht offen bleibt für Meinungen, für Einflüsse, für neue Forschung, dass man einfach vermutlich nicht weise wird. Und das fängt ganz früh an, hat sie rausgefunden. Das fängt schon an zum Ende der Schulzeit. Sie sagt halt, laut ihren Forschungen, je offener eine Person zwischen 15 und 20 ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie später weise wird. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Einfühlungsvermögen, Empathie ist ja im Augenblick die Frage, ist es ein Soft Skill oder ein Skill? Ist das eine Kompetenz oder kann das weg? Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich glaube auch, dass es zu viel davon gibt, dass man Acht geben muss. Aber dass es natürlich total wichtig ist, festzustellen, dass man nicht alleine auf der Welt ist und fühlt, sondern dass man immer und zwangsweise verbunden ist mit Menschen, ob man will oder nicht. Und dass diese Freiheit und dieses Glück, wonach wir alle so streben, extrem schwer erreichbar ist, wenn es nur die eigene Person betrifft und nicht zumindest den engsten Kreis um einen rum. Und deswegen glaube ich, dass man, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, das hilft. Aber Dr. Judith Glück hat mir eben erzählt, dass sie gerne ein Experiment durchführen würde, wo sie in einem Forum bei einer großen Tageszeitung statt Smileys oder Daumen hoch runter eine Weisheitsskala aufstellen würde, also von 1 gar nicht weise bis 5 extrem weise. Sie glaubt halt, dass die Kommentare dann weniger hasserfüllt wären, weil als Unweise möchte dann doch niemand dastehen. Und ich glaube, das kann man ganz gut für sich selber tatsächlich täglich durchmachen. Man kann selber diese Skala durchgehen, bevor man Entscheidungen trifft. Zum Beispiel, ist das jetzt eine weise Entscheidung? Ist das eine weise Entscheidung, dass ich ungeschminkt in eine Podcast gehe, die per Video aufgezeichnet wird? Wie weise ist das auf einer Skala von 1 bis 5? Das ist eher eine eitle Frage. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man die Impulskontrolle damit automatisch ganz gut in den Griff bekommt. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu mir in der Nacht, schneiend in Schöneberg, kopflos. Wie weise ist das jetzt hier total die Nerven zu verlieren? Das ist im Grunde dieser Moment, wo man tief einatmet. Und ich glaube, dass dieser kleine Moment, in dem man sich und seine eigene Entscheidung noch einmal kurz hinterfragt, nicht in Frage stellt, hinterfragt, kann, glaube ich, ziemlich helfen bei den weisen Entscheidungen.
Du hast ja relativ am Ende ein Kapitel geschrieben zur komplexen Weiblichkeit.
Komplexe Weiblichkeit ist, was ich damit meinte und meine, ist halt, dass natürlich ich nicht mit dem Buch sagen wollte, dass alles, was weiblich ist, toll und positiv ist. Und Kali, das ist ganz interessant, vielleicht kennt ihr die, das ist diese blaue Göttin mit den 8 Armen. Und sie hält in einer Hand den Kopf ihres Mannes, in der anderen Hand ein Messer, mit dem sie gerade den Kopf abgeschnitten hat. Sie steht auf dem Körper, auf dem der Kopf fehlt, und hat eine Kette mit anderen männlichen Köpfen um den Hals. Sie ist nicht schön und sie ist natürlich ein bisschen furchteinflößend. Und sie gilt in westlicher Betrachtung als die Göttin des Todes. Was aber, wenn man sich mit ihr beschäftigt, total interessant ist, sie ist auch die Göttin der Zeit in Indien, sie ist auch die Göttin des Lebens. Und das meine ich mit Komplexität, weil das, was wir heute weiblich nennen, in diesem Teil der Welt ist halt sehr oft sehr gefällig. Und da wird gefällig gemacht. Und wie man an Kali sieht, schließt was Düsteres und was vielleicht sogar Makabres oder vielleicht sogar etwas Zerstörendes nicht weiblich aus. Jetzt ist Kali aber tatsächlich gar nicht aggressiv. Sie hat es ist tatsächlich auch wieder der Kreislaufsgedanke. Sie ist die Göttin der Zeit, weil sie außerhalb von Leben und Tod steht. Sie ist nicht in diesem Zyklus. Sie existiert in einer anderen Welt, in dem es eben keine Zyklen, keine Zeiten, keine Geburt und keinen Tod gibt. Sie ist die Mutter Indiens. Sie ist Mama India. Und das fand ich plötzlich wahnsinnig toll, dass dieses Bild der Mutter, die auch tötet und zerstört, Da kriegt man natürlich hier Schnappatmung in Mitteleuropa, weil das natürlich keiner mit einer Mutter in Verbindung bringen würde. Mhm. Aber natürlich die Person, die Leben gibt, und da sind wir wieder am Anfang bei den Schamaninnen, die kann natürlich das Leben auch beenden. Und das ist natürlich dann die Frage, ob das vielleicht ein Grund ist, warum patriarchale Gesellschaften dachten, sie müssten Frauen dominieren. Weil das natürlich eine große Macht wäre, wenn man es so betrachtet.
Aber warum haben dann nicht die Frauen gedacht, dass sie die Männer dominieren müssen? Weil solche Darstellungen von Männern gibt es ja allen Orts.
Genau, und das ist dann relativ normal und das ist so eventuell cool. Und ja, warum haben Frauen das nicht gemacht? Man weiß es ja noch gar nicht. Das Interessante ist ja an der Geschichte, dass sie von Männern und in der Regel auch von wohlhabenden Männern verfasst wurde. In diesem Teil der Welt von westlichen Männern, über den Rest der Welt sehr viel von Missionaren. Mhm. Die natürlich keinen Einblick in die jeweiligen Kulturen hatten, sondern die nur beobachten konnten durch ihre westliche Brille. Mhm. Das heißt, die Art und Weise, wie Geschichte geschrieben ist oder auch wie Quellen interpretiert werden, das ist natürlich Interpretationssache, ist natürlich sehr davon geprägt. Mhm. Das heißt, letztendlich wissen wir gar nicht so genau, wie das in der Vergangenheit aussah. Man hat mittlerweile eine tolle Technik, das heißt Paläogenetik. Und laut Paläogenetik kann man die Knochen bestimmen, die man irgendwo ausgräbt. Und wir wissen halt mittlerweile, dass einfach sehr viele Krieger, auch zum Beispiel bei den Wikingern und so, Kriegerinnen waren. Mhm. Das Skelette, von denen man sich ganz sicher war, dass das Männer sind. Das müssen ja Männer sein. Guck dir mal die ganzen Waffen an. Guck dir mal den ganzen Wertgegenstände an. Und da wissen wir eben heute, das waren Frauen. Mhm. Wir wissen auch aus Ausgrabungen, dass vermutlich 30% der Armee von Genghis Khan aus weiblichen Kriegern bestand. Das heißt, im Grunde ist es gar nicht, warum haben sich die Frauen nie gewehrt, sondern wie wurde uns die Geschichte erzählt? Und ich glaube, das ist so das, was ich überhaupt abschließend so interessant fand und mich sehr lange drüber reden und mich sehr lange mit beschäftigen könnte, ist eben, wie man das gerade rückt. Und das wieder, ich will niemandem irgendwas wegnehmen. Ich will nicht sagen, das ist alles schlecht, was in den Geschichtsbüchern steht. Ich will nicht sagen, Männer sind doof und sollen sofort aus allen Professuren raus. Ich will nur sagen, dass wir vielleicht etwas weiser oder auch ausgeglichener in der Welt wären, wenn man das andere zulassen würde. Das Weibliche, das Kooperierende, das vielleicht auch Zerstörende, aber ihm eben Raum gibt und nicht immer versucht, es zu beherrschen und einzugrenzen. Das gilt für uns selber auch. Und wenn man selber weiß, wie das ist, wenn einem ein Fuß irgendwie verstaucht oder bricht, dann humpelt man. Und ich glaube, wir humpeln so ein bisschen. Und alles, was ich will, ist den Fuß, den wir bis jetzt so ein bisschen unterdrückt haben, den stärken und auch auf den Boden stellen. Niemandem was wegnehmen, nur vervollständigen.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dein tolles Buch, Weise Frauen. Ich verlinke das natürlich nochmal in den Shownotes für alle, die es noch nicht gelesen haben. Und ich bin gespannt, was du von deiner neuen Erfahrung in Amsterdam berichtest. Vielleicht treffen wir uns dann einfach nochmal hier. Danke. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.